Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun bereits den 9. Vortrag zum 1. Korintherbrief unter dem Thema Ehe und Ehescheidung, 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 16. Ich möchte zunächst diese Verse mit uns lesen. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Soweit das Wort Gottes. Bevor ich auf das Thema Ehescheidung eingehe, möchte ich zunächst die ersten Verse betrachten über die Ehe, bevor wir auch über das Negative uns äußern müssen, was nicht einfach ist. Wollen wir hier erstmal die Grundlagen auch betrachten, die hier, auch hier in Kapitel 7 gelegt werden. Der Apostel Paulus schreibt ja einen Antwortbrief auf Anfragen der Korinther. Und sie waren ja in einer heidnischen Umgebung, wo Unzucht, Götzendienst, Prostitution, Scheidungen, Wiederheiraten, das war alles an der Tagesordnung. Und sie haben sicherlich mal die Fragen gestellt, wie ist das jetzt für einen Christen in dieser heidnischen Umgebung? Wie sollen wir uns verhalten? Der Apostel Paulus antwortet zunächst gemäß dem Lebensstil, den er gewählt hat, um dem Herrn ungeteilt dienen zu können. Es ist für den Mann gut, keine Frau zu berühren. Das verwundert, weil wir natürlich wissen, dass es in der Heiligen Schrift auch heißt, in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, spricht Gott, der Herr. Ist das ein Widerspruch? Keineswegs. Natürlich gilt grundsätzlich und grundlegend Gottes Regel, dass es nicht gut ist, dass der Mensch, zunächst ja der Mann Adam, allein sei. Er hat dann die Eva geschaffen aus seiner Rippe und es war Fleisch von seinem Fleisch, Bein von seinem Bein, eine Gehilfin, die um ihn sei. Und das ist gut so, sehr gut. Warum? Nun schreibt der Apostel so, es sei gut für den Mann, keine Frau zu berühren, also auch nicht zu heiraten. Denn berühren darf man ja nur innerhalb der Ehe. Die Frau, das haben wir ja heute Morgen gehört, wo es um Unzucht ging und diese Fragen. Nun, die Begründung, warum es auch gut sein kann, ehelos zu bleiben, es gibt auch Menschen, die diese Berufung haben, die wird dann ja in den Versen 26 bis 39 gegeben. Das werden wir morgen betrachten. Aber ich möchte doch die Stichpunkte sagen. Es ist gut um der kommenden Not willen, also wenn Verfolgung und Bedrängnis kommt, ist es einfacher, wenn man allein ist. Weil wenn dann einer eingesperrt wird, dann ist es für die Familie immer sehr schwer. Man kann auch erpresst werden bezüglich der Kinder dann, dass man den Kinder weggenommen kriegt, wenn man dem Herrn nicht abschwört. Lauter solche Dinge gab es auch schon in der Kirchengeschichte. Dann steht auch in Vers 29, die Zeit ist kurz, man soll leben, als hätte man nicht, haben, als hätte man nicht. Und da kann es auch eine Hilfe sein, allein dem Herrn zu dienen, ohne dann durch eine Familie gebunden zu sein. Das Wesen dieser Welt vergeht, heißt es dann in Vers 30. Und wer verheiratet ist, sorgt sich um die Sache des Ehepartners. So in Vers 32 und 33, während der Unverheiratete sich ungeteilt dem Dienst für den Herrn widmen kann. Ungehindert dem Herrn dienen können. Das ist der Vorteil eines alleinstehenden, ledigen Menschen. Und der Apostel Paulus war wohl ein solcher Mensch. Er hat große Missionsreisen gemacht. Das wäre mit Familie wohl schwer nur möglich gewesen, die immer mitzuschleppen. Ja. Ich versuche ja auch meine Familie mitzunehmen, soweit es geht, aber es geht halt nicht dauernd. Jetzt sind sie auch nicht da. Sie waren einige Tage dabei, jetzt ist wieder Schule. Bin ich allein da. Ja. Trotzdem ist Familie etwas Wunderbares und das wird auch gleich beschrieben. Der Apostel Paulus sagt, es ist gut, keine Frau zu berühren, aber, nun die Fortsetzung, Vers 2, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Man muss schon betonen, eigene Frau, eigener Mann. Weil heute ist ja Partnerwechsel und all solche Sünden an der Tagesordnung. Das sollte natürlich nicht sein. Das ist ja bereits Unzucht. Nein, um Unzucht zu vermeiden, ist die Ehe eine Hilfe, wo man sich erfreuen kann an der Frau seiner Jugend, am Mann seiner Jugend. Ich möchte an dieser Stelle einmal 5 Ziele, 5 Segnungen der Ehe kurz, ganz kurz erwähnen. Das erste ist ja die Liebe. Die Liebe zwischen Mann und Frau, die so großartig ist, dass sie sogar verglichen werden kann mit der Liebe zwischen Christus, dem Herrn und seiner Gemeinde in Epheser 5. Ihr kennt diesen großartigen Vergleich. So wie Christus die Gemeinde liebt, so soll der Mann seine Frau lieben. Und die Frau soll ihren Mann ehren und sich ihm hingebungsvoll unterordnen. Und das ist nicht schwer, wenn der Mann sie wirklich liebt. Ja, das geht dann Hand in Hand. Die Liebe, ein Abbild der Liebe Gottes. Der zweite Zweck der Ehe ist die Fruchtbarkeit. Seid fruchtbar und mehret euch. Die Menschheit würde aussterben, wenn alle ehelos bleiben würden. Oder jetzt neuzeitlich leider Homosexualität und diese Dinge überhand nehmen würden, wären wir auch alle nicht da. Also die Ehe hat ihren Zweck, und zwar die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, nichts anderes. Der dritte Zweck der Ehe ist die Freude, die damit auch verbunden ist, auch die sexuelle Freude. Freue dich an der Frau deiner Jugend, Sprüche 5, haben wir heute Morgen auch gehört. Nicht an der Hure, sondern an der Frau deiner Jugend. Dieser Gegensatz steht gerade im Buch der Sprüche, Kapitel 5 bis 7, ganz im Zentrum. Der vierte Zweck der Ehe ist, dass die Frau eine Gehilfin für den Mann ist. Natürlich auch der Mann der Frau dient, gegenseitiges Geben und Nehmen. Und doch ist sie geschaffen als Gehilfin, die um ihn sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist dann auch Freundschaft, Partnerschaft im besten Sinne, Dienstgemeinschaft für den Herrn. Ich hoffe auch, dass eure Frauen eure beste Freundin sind und eure Männer der beste Freund, wo man durch dick und dünn gehen kann. Das zeichnet wirkliche Freundschaft aus. Und dann eben, was hier steht, der fünfte Zweck der Ehe, der Schutz der Reinheit, um Unzucht zu vermeiden. Und dazu gehört auch, dass man dem Willen Gottes gehorcht und wirklich das auslebt, was bedeutet, ein Fleisch zu sein. Auch im sexuellen Gebiet. Das steht ganz klar und nüchtern hier in der Heiligen Schrift. Diese Stelle darf jetzt nicht missbraucht werden, um irgendwas zu erzwingen in der Sexualität, aber man sollte es auch ernst nehmen, um sich nicht dem anderen zu entziehen, eigenwillig, auch wenn man diese schuldige Pflicht, wie sie heißt, tun könnte. Es sollte ja nicht nur Pflicht sein, es sollte auch Freude sein, aber manchmal geht es ja dem einen nicht so gut, dann sollte der andere auch Rücksicht nehmen, das ist ganz klar. Man sollte auch dann, wenn die Frau ihre Tage hat, sie zu nichts zwingen, das ist im Alten Testament sogar verboten, weil man sich da verunreinigen kann. Und da sollte der Mann auch Rücksicht nehmen. Aber grundsätzlich steht hier Vers 3 und 4, der Mann leistet der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Dadurch, dass Mann und Frau ein Fleisch sind, ist es ein Leib. Ja? Und Gott hat es geschaffen, um uns daran zu erfreuen. Um auch Kinder zu bekommen, wenn es der Herr schenkt, ist auch nicht in allen Ehen geschenkt. Aber auch diese körperliche Freude und diese ganzheitliche sich einander Hingabe aneinander, das ist ein wunderbares Geschenk unseres Schöpfers. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Ist auch eine Ausnahme. Krankheit kann eine Ausnahme sein, Unwohlsein, aber auch Beten. Wenn man Zeiten des Betens und Fastens hält, dann sollte man sich auch der Sexualität enthalten. Das kann gerade dann sein, wenn man eine besondere Gottesbegegnung hat, eine besondere Dienstzeit bevorsteht, dass man sich da ganz dem Geistlichen widmet und das Körperliche dann in dieser Zeit hintantritt. Da gibt es ein Beispiel, etwa im 2. Mosebuch, Kapitel 19. Bevor der Herr erscheint am Berg Sinai und seine Gebote offenbart. Und da lesen wir einige Verse aus 2. Mose 19, Vers 9 bis 15. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie, heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen. Reinigung. Und bereit seien für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und ziehe eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag, und keiner rühre eine Frau an. Da steht auch, das ist eine gewisse Parallele zu dem, was in 1. Korinther 7 steht, dass es Zeiten gibt der Enthaltsamkeit um des Herrn willen, zum Beten Ruhe finden. Aber dann, ganz nüchtern und hilfreich, die Heilige Schrift, die zweite Hälfte von Vers 5. Und dann, wenn diese Zeit des Betens, des Fastens, der Gottesbegegnung vorbei ist, dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Gott kennt unsere Schwäche als Menschen, unsere Versuchlichkeit und ist barmherzig und ermahnt auch beide Ehepartner, sich dann dem anderen nicht zu entziehen, eins dem anderen, sondern zusammenzukommen und ja, die Freude innerhalb der Ehe zu genießen. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Es ist in dem Sinn jetzt kein Gebot Gottes wie die 10 Gebote, aber eine Erlaubnis in apostolischer Vollmacht ausgesprochen. Ich wollte zwar lieber, schreibt der Apostel Paulus weiter, alle Menschen wären wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Der eine hat die Gabe der Ehe, der andere die Gabe der Ehelosigkeit. Und keiner sollte den anderen verachten, weil er anders ist. Es gibt oftmals alleinstehende Menschen in Gemeinden. Manchmal sind es auch Diakonissen oder solche, die nicht geheiratet haben. Vielleicht haben sie niemanden gefunden, vielleicht wollten sie auch nicht heiraten, vielleicht sind sie eben auch zur Ehelosigkeit von Gott bestimmt und geschaffen, dann sollten wir das akzeptieren. Das ist unangenehm, wenn man dann immer denkt, man muss Verkupplungsversuche starten. Ja. Ah, der hat noch keine und die hat auch noch keinen. Na, vielleicht, ja, und solche Dinge. Die Gedanken kommen uns ja manchmal. Man will ja dann helfen, denkt, ach, wenn ein Mensch so allein lebt, der kann ja nicht glücklich sein. Aber liebe Geschwister, es gibt Menschen, die sind gerade glücklich, wenn sie allein leben. Ich kenne auch solche. Ich kenne solche. Mir wäre das nicht geschenkt, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt welche, für die wäre es furchtbar, wenn sie mit jemandem zusammenleben müssten. Ich kenne einen Mann, der war lange Zeit mit einer Frau verheiratet. Die haben sich am Anfang schon geeinigt, dass sie in getrennten Wohnungen leben. Das ist allerdings auch nicht unbedingt das Ideale. Aber es war so eine Art Kompromiss, wenn schon Ehe, dann aber gleich so ein bisschen auf Distanz. Also es gibt da alles, was es nicht gibt. Aber da frage ich mich, ob man dann überhaupt heiraten sollte. Aber es gibt Menschen, die sind wirklich berufen zum Alleinsein. Und können dann auch dem Herrn dienen auf ihre Art. Diakonissen geradezu. Allerdings, was die katholische Kirche macht, die verbindet Priesterdienst mit Ehelosigkeit. Das ist nicht biblisch. Priesterdienst im Neuen Testament sowieso nicht biblisch, von dem abgesehen. Aber sie sagen dann, jeder, der Priester wird, der muss auch ehelos leben. Es gibt in der Bibel eine Berufung zur Ehelosigkeit. Es gibt auch Berufung, in der Gemeinde zu dienen, allerdings nicht als katholischer Priester. Aber diese Berufungen müssen nicht unbedingt auf die gleiche Person zusammenfallen. Aber die katholische Kirche macht ein Gesetz darauf. Und da kommen so viele Anfechtungen auf diese Männer zu. So viele Nöte. Jetzt wieder bis hin zu Missbrauchsskandalen. Ja, welche Schande wirft das auf diese Kirche, die so etwas fordert, so etwas Unbiblisches. Der Zölibat wurde erst im Mittelalter verbindlich eingeführt in der katholischen Kirche. In der Ostkirche ist es heute noch nicht, nur bei den Bischöfen, nicht bei den Priestern in der orthodoxen Kirche. Aber das nur nebenbei erwähnt. Nun, ein jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Dazu ein Zitat aus Matthäus 19, Vers 12. Da heißt es, und da geht es auch im Zusammenhang mit Scheidung, wir kommen gleich noch auf dieses Kapitel zurück, heißt es dann am Schluss, denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das klingt recht geheimnisvoll. Aber fest steht, es gibt Menschen, die sind einfach nicht zur Ehe berufen und dann soll man auch deren Führung akzeptieren. Aber sie sollen auch akzeptieren, dass andere die Berufung zur Ehe haben. Allerdings, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob Herze sich zum Herzen findet. So heißt es ursprünglich, nicht die verfälschte Fassung, die man sie kennt, manche kennen. Ob sich noch was Besseres findet, so hat der Volksmund draus gemacht. Aber ursprünglich heißt es, ob Herz wirklich sich zu Herz findet. Und ob die Menschen zusammenpassen. Aber ich will jetzt hier keinen Ehevortrag halten, das wäre am anderen Anlass. Es geht jetzt ja auch noch um das schwierige Thema Ehescheidung, was ich noch ausführlicher behandeln muss. Jedenfalls, es gibt verschiedene Gaben, auch bezüglich Alleinsein oder Zusammensein. Und dann schreibt der Apostel in Vers 8, denen, die ohne Ehe sind und den Witwen, so heißt es wörtlich, agamos, die ohne Ehe sind und den Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Also wer sich in Begierde verzehrt, gerade auch auf sexuellem Gebiet, der ist bestimmt nicht zur Ehelosigkeit bestimmt. Für den wäre es besser zu heiraten. Allerdings die richtige Frau, den richtigen Mann, ja, nicht allein zu bleiben. Sonst kommt er oder sie in alle möglichen Sünden, bis hin zur Prostitution. Und das ist dann viel schlimmer, als wenn er heiraten würde. Heiraten ist dann ein Segen. Allerdings sollte man nicht nur wegen Sexualität heiraten, möchte ich auch erwähnen. Es sollte eine ganzheitliche Beziehung sein. Wer nur auf das Leibliche schaut, das wird nicht lange halten. Wenn das andere nicht übereinstimmt, das müssen alle Ebenen stimmen. Ideal ist, wenn alle vier Ebenen übereinstimmen. Ganz oben das Geistliche, dass beide Christen sind, wiedergeborene Kinder Gottes. Dann auch das Geistige, dass da nicht ein zu großer Unterschied ist im Intellekt. Dann auch das Seelische, dass die Gefühlswelt auch nicht zu sehr auseinanderklafft. Einen Emotionsbündel, der andere ein nüchterner Rationalist. Das ist dann sehr konträr. Und auch das Körperliche. Wobei das Körperliche meistens das geringste Problem ist. Meistens. Es gibt auch da Ausnahmen. Aber das kann man vorher nicht prüfen. Als Christ sollte man nicht. Aber die anderen Ebenen, die kann man vorher prüfen. Und wenn die stimmen, dann wird es auch im Körperlichen in aller Regel auch klappen. Ja. Nun, liebe Geschwister, jetzt kommen wir zu dem schwierigen Thema Ehescheidung. Das ist ja ab Vers 10. Da möchte ich jetzt mal nicht Vers für Vers vorgehen, sondern thematisch. Ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben, zusammen mit Professor Herbert Janssen, den viele kennen unter uns, und Dr. Jürgen Kuberski. Ich habe es hier dabei, Geschieden und doch Hoffnung, Ehescheidung und Wiederheirat aus christlicher Sicht. Ein Exemplar habe ich dabei. Und da möchte ich das Wesentliche einmal zusammenfassen. Und wir kommen dann auch noch auf 1. Korinther 7, auf diese Verse 10 bis 16 zurück. Aber einmal jetzt grundlegend, was sagt die Bibel zum Thema Scheidung und Wiederheirat? Grundlegend. A, die Regel. Die Regel lautet grundsätzlich keine Scheidung und Wiederheirat. Ich setze aber gleich voraus, B ist dann die Ausnahme oder die Ausnahmen. Scheidung und Wiederheirat bei Ehebruch, Mischehen und Herzenshärte. Aber zunächst mal die Regel. Die Regel, also grundsätzlich keine Scheidung und Wiederheirat. Mann und Frau werden bei der Eheschließung ein Fleisch. Sie schließen miteinander einen Bund vor Gott, indem sie einander Liebe und Treue bis zum Tod geloben. Scheidung soll deshalb nach Gottes Willen grundsätzlich nicht sein. Gott hasst Scheidung. Scheidung ist Sünde oder Folge geschehener Sünde. Getrennt lebende oder voneinander geschiedene Gläubige, in denen ja beiden der Heilige Geist wohnt, sind aufgerufen, sich zu versöhnen. Und dazu lese ich jetzt die wichtigsten Stellen und nachher auch zu den Ausnahmen die wichtigsten Stellen. Malachi 2, Vers 16: Ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Kleid mit Frevel zudeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und seid nicht treulos. Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Markus 10, Vers 11 und 12. Wer sich scheidet von seiner Frau und eine andere heiratet, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Ähnlich auch Lukas 16, Vers 18. Und Römer 7, Vers 2 bis 3. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, so wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. 1. Korinther 7, Vers 10 bis 11, das haben wir gerade gehört. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen, und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Den Übrigen aber, sage ich, geht es dann weiter. Und das ist wichtig. Denn ich möchte dazu zu 1. Korinther 7, 10 bis 12 gleich eine Anmerkung machen. Es heißt hier also, den Verheirateten gebiete ich. Wer sind die Verheirateten und wer sind die Übrigen? Es wird oft übersehen, dass hier verschiedene Gruppen gemeint sind. In Vers 10 und 11 sind zwei verheiratete Gläubige gemeint. Denn der Brief ist an die Gläubigen, die Heiligen in Korinth gerichtet. Und der Apostel schreibt im Namen Gottes an die verheirateten Gläubigen, dass sie sich nicht scheiden sollen, wenn aber eine Scheidung war, sollen sie ohne Ehe bleiben oder sich versöhnen. Ich verallgemeine das jetzt, Mann oder Frau, es ist klar, immer beide. Und das können Gläubige deshalb, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Die anderen, wer sind dann aber die anderen ab Vers 12? Das sind die Partner in einer Mischehe, wenn nur einer gläubig ist. Denen sagt der Herr dann etwas anderes. Und darauf komme ich gleich noch zurück. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich zunächst einmal die Ausnahme nennen, die der Herr Jesus selber nennt. Das andere ist jetzt der Apostel Paulus, der aber in apostolischer Autorität ebenfalls Gottes Wort verkündigt. Nun, der Herr Jesus hat die Ausnahme des Scheidungsverbots genannt im Sinne von Porneia, das heißt Unzucht und hängt zusammen mit Ehebruch. Luther hat es mit Ehebruch übersetzt. Porneia, Moicheia, die Begriffe hängen eng zusammen, Unzucht und Ehebruch. Jedenfalls alles, was die Ehe zerstört durch Untreue. Das ist also die erste und grundlegende Ausnahme des Scheidungsverbots, wenn Ehebruch vorliegt. Dann kann eine Ehe so zerstört sein, dass sie geschieden wird. Ehebruch, Treuebruch, Unzucht ohne Umkehr machen nämlich den Ehebund zunichte. In diesem Fall ist Scheidung nicht ausgeschlossen, sondern erlaubt. Die Ausstellung des Scheidebriefs schließt nach jüdisch-alttestamentlichem Verständnis, das auch in den Aussagen Jesu im Hintergrund steht, die Möglichkeit der Wiederheirat ein. Dazu folgende Zitate, 5. Mose 24, Vers 1 bis 4. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief schreibt und ihr ihn in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Das war also üblicher Brauch damals. Und wenn sie dann aus seinem Haus gegangen ist und hingeht und wird die Frau eines anderen, das war die logische Folge des Scheidebriefs im Judentum. Und wenn dieser andere Mann ihrer auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, oder wenn dieser andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, dann kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist. Denn solches ist ein Gräuel vor dem Herrn, damit du nicht Sünde über das Land bringst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben hat. Also es war im Judentum möglich, einen Scheidebrief auszustellen und auch wieder zu heiraten, aber es war nicht Gottes Wille, ja, das muss man auch sagen. Es war allerdings üblich, und das ist der Hintergrund, von dem her auch die Jünger Fragen stellen an den Apostel Paulus und auch an den Herrn Jesus selber in Matthäus 19 etwa. Das werde ich gleich noch drauf zurückkommen. Nun, jedenfalls 5. Mose 24, diese Stelle hat von Anfang an bis heute zahlreiche unterschiedliche Deutungen erfahren. Eindeutig ist Folgendes, nämlich unter bestimmten Umständen kann nach dem Gesetz des Mose ein Scheidebrief ausgestellt werden. Das wird auch in der Bergpredigt Matthäus 5 von Jesus bestätigt. Mose hat geboten, Scheidebrief und so weiter, ja, steht da auch. Und dieser Scheidebrief hat das Recht zur Wiederheirat eingeschlossen. Das war im Judentum gar keine Frage, wenn eine Frau entlassen war, dass sie dann wieder heiraten konnte. Das ist also der Hintergrund auch im Neuen Testament. Umstritten ist vor allem in 5. Mose 24, was das Schändliche ist, das Schändliche, welches die Scheidung rechtfertigt. Ist es schwere sexuelle Sünde, wie zum Beispiel Unzucht, Ehebruch, Sodomie und Homosexualität? Das hat die Schule des Rabbi Shammai betont, Rabbi Shammai. Oder aber ist das Schändliche bereits ein äußerer Mangel oder eine Ungeschicklichkeit der Frau, zum Beispiel in Gestalt eines angebrannten Essens? Das hat die Schule von Rabbi Hillel zur Zeit Jesu behauptet. Schon wenn die Frau das Essen anbrennen lässt, hat der Mann das Recht, einen Scheidebrief auszustellen. So war das im Judentum damals üblich. Oder ist es eben sexuelle Sünde? Und von daher muss man die Antwort des Herrn Jesus sehen, in Matthäus 19,9, wo er sagt, keine Scheidung, außer im Falle von Porneia, von sexueller Sünde. Also er hat sich, wenn man so sagen jetzt will, er ist natürlich Gottes Sohn, aber historisch gesehen hat sich der Herr Jesus in seiner Antwort welcher Schule hier angeschlossen? Rabbi Shammai oder Rabbi Hillel? Nun, Rabbi Shammai, der sagt, nur bei sexuellen Sünden ist Scheidung möglich. Nicht bei jedem Essen anbrennen oder offenes Haar tragen und solche Dinge. Nun aber das Überraschende vielleicht, es gibt viele Stellen in der Bibel zum Thema Scheidung, die oft gar nicht in die Diskussion einfließen, die auch unter Gläubigen geführt wird. Zum Beispiel Jesaja 50, Vers 1. Wer hat es schon mal gelesen, was da steht? Da heißt es, so spricht der Herr, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen worden. Das heißt hier, Jesaja 50,1, Gott selber hat einen Scheidebrief ausgestellt wegen Untreue. Und da sagen heute viele, es darf keine Scheidung geben. Gott selber hat Scheidebrief ausgestellt, wo Untreue des Volkes war gegen Gottes Gebot. Genauso in Jeremia 3, Vers 1 bis 9, könnt ihr selber nachlesen. Ich kann aus Zeitgründen jetzt nicht alle Zitate bringen. Gott gibt also seinem Volk einen Scheidebrief. Scheidungsgründe sind Untreue, Ehebruch, Hurerei und Abtrünnigkeit verbunden mit Unbußfertigkeit. Auch der Pflegevater unseres Herrn Jesus wollte der Maria einen Scheidebrief ausstellen. Wisst ihr das? Steht ganz klar in Matthäus 1, Vers 18 und 19. Ich lese: Die Geburt Jesu Christi aber geschah so, als Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann steht hier, denn die Verlobung galt schon als Anfang der Ehe im Neuen Testament. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Das heißt Ausstellung eines Scheidebriefs. Aber weil er das nicht öffentlich wollte, wollte er es heimlich tun, damit sie nicht in Schande kommt. Aber ganz klar, er wollte sie entlassen. Und das heißt, er war gerecht, indem er das tun wollte. Weil er dachte ja zunächst, bevor der Engel ihm die Wahrheit gesagt hat über die Zeugung Jesu, dass sie mit einem anderen Mann Verkehr gehabt hätte. Und er hat sie aber so lieb gehabt, dass er sie heimlich entlassen wollte. Und dann kommt die entscheidende Stelle Matthäus 19. In Vers 3 heißt es, da traten Pharisäer zu ihm, zum Herrn Jesus, versuchten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheide? Sie haben im Grunde die Frage gestellt, gemäß der freizügigeren Auffassung des Rabbi, na welcher ist es jetzt, Hillel oder Schammai? Schammai? Hillel, aus irgendeinem Grund, wenn das Essen angebrannt ist. Das war die Frage, mit der sie zum Herrn gekommen sind. Aus irgendeinem Grund. Und dann hat der Herr Jesus betont, nein, sie sind ein Fleisch und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir haben es schon gehört. Und dann fragen sie weiter in Vers 7 und 8. Da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, da wird es nochmal bekräftigt, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er, Jesus, sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, nicht geboten. Seht ihr, wie es verdreht wird von den Gegnern. Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen wegen eurer Herzenshärte. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Das heißt, es entspricht nicht Gottes Schöpferwillen, dass eine Ehe kaputt geht. Überhaupt nicht. Das wollen wir ganz klar festhalten und betonen. Aber durch den Sündenfall kam die Herzenshärte. Das ist Unversöhnlichkeit, Egoismus in die Welt. Und das veranlasste Mose, den Scheidebrief zu erlauben, nicht zu verbieten. Auch um des Friedens willen, dass nicht ewiger Streit ist, wie es ja auch in 1. Korinther 7 heißt. Der Herr Jesus nimmt die Erlaubnis des Mose nicht zurück. Er konkretisiert sie lediglich und wehrt ihrem ausufernden Gebrauch, indem er folgende Antwort gibt, die ganz wichtig ist jetzt für unsere Frage. Der Herr Jesus sagt, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Dieser Einschub, diese Ausnahmeklausel nennt man es auch, es sei denn wegen Unzucht, das ist ganz wichtig, denn das heißt dann, wenn man es entsprechend dann interpretierend übersetzt, jeder, der sich wegen Unzucht von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, bricht nicht die Ehe, sondern hat eine legitime Scheidung vollzogen. Das gibt also dem Betrogenen das Recht, sich scheiden zu lassen, wenn Unzucht geschehen ist, dem betrogenen Partner. Allerdings sollte ein Christ zuallererst immer versuchen, Versöhnung zu erreichen, dem anderen zu vergeben, auch dem Ehebrecher zu vergeben. Allerdings hat es nur einen Sinn, wenn er die Vergebung annimmt und selber umkehrbereit und bußfertig ist. Was ist aber, wenn der Ehebrecher gar nichts mehr wissen will von dem anderen und sagt, interessiert mich gar nicht, ich will mich mit der auch nicht mehr versöhnen, ich gehe einfach weg. Ja? Dann ist der der betrogen ist, doppelt betrogen, wenn er dann auch nicht wieder heiraten darf. Ich sage es mal so deutlich. Dann hat ihn jemand verlassen, der die Ehe gebrochen hat, und der Alleingelassene, ja, der dürfte dann auch nicht mehr heiraten, nach Ansicht mancher Kreise. Ich will es also nochmal wiederholen, was da steht. Nun antwortet also Jesus auf die Ausgangsfrage der Pharisäer aus Vers 3 und sagt: Es ist nicht erlaubt, sich aus irgendeinem Grund, einem beliebigen Grund zu scheiden, sondern nur im Fall von Porneia, also Unzucht und Ehebruch. Ehebruch verbunden mit Unbußfertigkeit auf Seiten des Ehebrechers und fehlender Vergebungsbereitschaft auf Seiten des betrogenen Ehepartners. Dieses erlaubt die Scheidung und löst die Ehe auf. Wer sich aus einem anderen Grund als dem Ehebruch des Partners scheidet und einen anderen heiratet, der bricht die Ehe allerdings dann auch, muss man auch betonen. Wird aber die Ehe aufgrund des Ehebruchs des Partners geschieden, dann bedeutet eine Wiederheirat des unschuldig Geschiedenen oder sagen wir mal unschuldiger Geschiedenen, es gibt ja manchmal auch auf beiden Seiten in der Regel auch Schuld, man kann es nicht immer so einfach aufrechnen, es ist ein kompliziertes Gebiet. Aber dann bedeutet eine Wiederheirat, ich sage es mal so, des unschuldig Geschiedenen, also desjenigen, der nicht selber die Ehe mit einem Dritten gebrochen hat, keinen Ehebruch, sondern ist legitim, da ja die erste Ehe nicht mehr besteht. Es ist also, die Ehe ist kein Sakrament, wie es die katholische Kirche behauptet, sondern ist ein Bund. Und wenn ein Bund gebrochen ist, das ist wie ein Stock. Wenn er gebrochen ist, dann sind es zwei Teile. Ja. Das Gleiche steht in Matthäus 5, Vers 31 bis 32, wo der Herr Jesus spricht: Es ist euch gesagt, und zwar in 5. Mose 24, Vers 1, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Also der Herr Jesus bestätigt nochmal, was in 5. Mose 24 war. Ganz klar, bei Scheidung einen Scheidebrief ausstellen. Ist also erlaubt gewesen im alten Bund. Der Herr Jesus schränkt es jetzt aber ein und sagt und spricht: Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Porneia, also Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also wiederum diese Ausnahme, wenn Unzucht vorliegt, ist eine Scheidung legitim, rechtmäßig. Man beachte allerdings bezüglich Ehebruch Folgendes: Die Ehe ist endgültig erst mit der legitimen Scheidung aufgelöst, noch nicht mit dem Ehebruch an sich, da ja im Falle von Ehebruch, wie bei jeder Sünde, grundsätzlich die Tür zur Umkehr und Vergebung noch offen steht. Solange die Scheidung nicht vollzogen ist, ist immer noch die Möglichkeit zur Umkehr und Vergebung offen. Man vergleiche dazu etwa Johannes 8, Vers 1 bis 11, die Begebenheit, wo der Herr Jesus der Ehebrecherin vergibt und sagt auch, sie soll hinfort diese Sünde nicht mehr tun. Es wäre also, liebe Geschwister, völlig unbiblisch und vor Gott nicht richtig, wenn sich jemand nach dem Ehebruch seines Partners sofort frei fühlen würde, jemand anders zu suchen. Da muss erst noch Arbeit geleistet werden. Vergebungsarbeit, Versöhnungsarbeit. Zumindest der Versuch sollte da sein. Das Ringen darum, um die Ehe. Ich rate keinem, der zu mir kommt und sagt, mein Partner hat Ehebruch begangen, kann ich jetzt gleich jemand anders heiraten? Dann sage ich, auf keinen Fall, versucht erstmal euch zu versöhnen und die Sache zu bereinigen. Nur wenn der eine absolut nicht will, daran gehen dann die meisten Ehen kaputt, wenn einer nicht versöhnungsbereit ist oder beide, noch schlimmer, beide nicht versöhnungsbereit. Zu einer Versöhnung gehören natürlich immer zwei. Da kann sich der eine noch so abmühen und bitten und flehen und Briefe schreiben, wenn der andere nie antwortet, was soll man dann tun? Ja. Also, es wäre völlig unbiblisch, wenn nach dem Ehebruch sich einer gleich frei fühlen würde, sofort jemand anders zu suchen. Er würde in diesem Fall selber die Ehe brechen. Vielmehr sollte erst unter Buße und Tränen um Vergebung und Versöhnung gerungen werden. Sollte es jedoch zur Trennung kommen und über einen längeren Zeitraum hinweg, zum Beispiel während des staatlich vorgeschriebenen Trennungsjahrs, keine Umkehr seitens des ehebrecherischen Partners erfolgen, dann ist für den Unschuldigen der Weg zur Scheidung und Wiederheirat möglich. Damit also eine Ehe gültig aufgelöst ist und Wiederheirat in Frage kommt, muss dreierlei zusammenkommen: Ehebruch, fehlende Umkehrbereitschaft beim Schuldigen und eine rechtmäßige Scheidung, auch vor dem Gesetz. Nun fragt mancher, ist jetzt Unzucht oder Ehebruch der einzige Scheidungsgrund? Es gibt doch noch einen anderen Grund, haben wir doch gerade in 1. Korinther 7 gehört. Ja, da gibt es noch einen weiteren Scheidungsgrund. Und das möchte ich auch einleiten, zunächst vom Alten Testament her. Im Alten Testament, und das wird es manchen überraschen, wird von Gott die Auflösung von Mischehen geboten, befohlen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Mischehen, in denen Angehörige seines Bundesvolkes Angehörige heidnischer Fremdvölker geheiratet hatten. Im Neuen Testament allerdings wird Scheidung erlaubt, wenn der ungläubige Teil sich trennen will. Der Gläubige ist in diesem Fall nicht wie ein Sklave an den Ungläubigen gebunden. 1. Korinther 7. Aber wo steht im Alten Testament, dass Scheidung von Gott befohlen wird? So überrascht jetzt manche, die sagen, Scheidung ist immer Sünde, es darf nie sein und so weiter. Natürlich, grundsätzlich nicht. Aber lesen wir mal Esra 10, Vers 10 bis 12. Esra 10, Vers 10 bis 12. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, nämlich zu den Israeliten. Ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen und scheidet euch von den Völkern des Landes und scheidet euch von den fremden Frauen. Hoppla, das hat bestimmt mancher Katholik und so weiter noch nie gehört, die den Geschiedenen dann sogar das Abendmahl verbieten. Scheidet euch von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme, es geschehe, wie du uns gesagt hast. Das war bestimmt hart. Ja, die haben ihre Frauen wahrscheinlich auch geliebt, auch wenn es Heidinnen waren. Aber sie haben sie wohl mehr geliebt als den Herrn und das durfte nicht sein. Und seht ihr, das ist genau das Thema der Mischehen, was auch in 1. Korinther 7 dann wieder eine Rolle spielt. Aber im neuen Bund, in dem wir unter der Versöhnungsgnade des Herrn leben, ist das eingeschränkt. Da ist keine Scheidungspflicht. Entlass deinen ungläubigen Partner, das wäre Esra 10. Es ist keine Scheidungspflicht, aber wenn der Ungläubige sich scheiden will, dann ist der Gläubige nicht gezwungen, ihn unter allen Umständen zu halten, sondern zum Frieden hat euch Gott berufen. Das möchte ich jetzt gleich noch ausführen. Also Mischehen mit einem heidnischen Partner verunreinigten das Volk Gottes im Alten Bund. In der alttestamentlichen Zeit des mosaischen Gesetzes konnte deshalb von Gott die Scheidung in solchen Fällen sogar geboten werden. Es gibt übrigens noch eine ähnliche Stelle, wie Esra 10 in Nehemia 13, das ganze Kapitel. Das kann ich jetzt aber nicht alles lesen. Im Neuen Bund allerdings, in der Zeit der Gnade, in der wir leben, soll der Gläubige nicht von sich aus die Scheidung suchen. Auf keinen Fall. Auch nicht im Fall von Ehebruch. Da soll er erstmal die Versöhnung und Vergebung suchen. Oder vergeben, bereit sein, dem anderen zu vergeben, wenn er Buße tut. Also in der Zeit der Gnade soll der Gläubige nicht von sich aus die Scheidung suchen. Da möchte ich auch nicht missverstanden werden in der Richtung jetzt. Aber ich will einfach, was in der Bibel steht, auslegen. Es wird ja vieles Falsche auch behauptet in dieser Frage heutzutage. Der Gläubige soll nicht von sich aus die Scheidung suchen. Aber er kann ihr zustimmen, wenn der Ungläubige darauf besteht. Das wird in folgender Stelle deutlich. 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16. Das lese ich jetzt nicht normal, das ist ja unser Text. Und dazu möchte ich jetzt noch Folgendes sagen zu dieser Stelle, Vers 12 bis 16, die wir ja schon gehört haben. Wenn es im Alten Bund bei Mischehen in bestimmten Fällen eine Scheidungspflicht gab, so ist diese Scheidungspflicht im Neuen Bund insofern aufgehoben, als der ungläubige Ehepartner und die gemeinsamen Kinder durch den Gläubigen aufgrund des Sühnesopfers Jesu Christi geheiligt sind. Das haben wir gehört, sie sind geheiligt durch den Gläubigen. Gott anerkennt diese Ehe und Familie als vollwertige Ehe und Familie durch den Gläubigen. Geblieben ist allerdings das Freisein des Gläubigen im Blick auf den Ungläubigen, falls der Ungläubige seinerseits sich scheiden lassen möchte. Wörtlich steht hier, Dedulitus, versklavt. Der Gläubige ist kein Sklave des Ungläubigen, niemals. Er ist ein Diener und Sklave Jesu Christi, aber nicht ein Sklave des ungläubigen Ehepartners. Da ist auch die Priorität, die Rangordnung zu beachten. Im Unterschied zum Ehebruch gibt also der Unglaube des einen Ehepartners dem anderen nicht das Recht, selbst die Scheidung zu betreiben. Vielmehr soll er versuchen, den Ungläubigen durch sein Leben für Jesus zu gewinnen. Wenn sich aber der Ungläubige nicht retten lassen will, sondern die Scheidung begehrt oder betreibt, dann ist der Gläubige nicht sklavisch an die Ehe gebunden, sondern frei. Und in diesem Fall ist die Ehe genauso aufgelöst wie bei Ehebruch und Treuebruch. Der Gläubige ist mit dem Ungläubigen nicht mehr unter dasselbe Joch gebunden. Er ist nicht wie ein Leibeigener an ihn versklavt. Vergleiche 1. Korinther 7, Vers 23 und 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18, wovon der Jochgemeinschaft die Rede ist. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das Nicht-Gebunden-Sein schließt demzufolge genauso wie bei Ehebruch die Freiheit zur Wiederheirat ein. Vergleiche Matthäus 19, Vers 9. Im Blick auf Mischehen wird im Gegensatz zur Ehe zwischen zwei gläubigen Christen in 1. Korinther 7, Vers 10 und 11, im Gegensatz dazu wird im Blick auf Mischehen nirgends in der Bibel gesagt, dass der Gläubige nach der Entlassung durch den Ungläubigen unverheiratet bleiben müsse. Das ist nur, wenn zwei Gläubige sich trennen, die wirklich gläubig sind. Aber können eigentlich zwei wirklich Gläubige sich trennen? Da muss man doch fragen, ob da nicht zumindest einer ganz massive Probleme hat mit dem Glauben, ob er überhaupt Christ ist. Und deshalb möchte ich einmal so sagen, mit Mischehen, der Unglaube in 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16 kann sich auf drei Situationen beziehen. Erstens eine Ehe von ursprünglich zwei Nichtchristen, von denen einer später zum Glauben kommt und der andere nicht. Also einer wird gläubig, der andere bleibt ungläubig. Klassischer Fall von Mischehe. B. Eine Ehe eines Christen mit einem Nichtchristen. Wenn man das von vornherein schließt, das ist zwar ungehorsam, aber da muss man auch die Folgen tragen. Wenn man dann einen ungläubigen Partner hat und der den Weg absolut nicht mitgeht und wenn der sich dann trennen will, ja, dann ja, ist das für einen Nichtchristen immer ein leichterer Schritt als für einen Christen, der Gott verpflichtet ist in seinem Wort. Und dann, das ist der komplizierteste Fall, C oder dritter Fall, eine Ehe von ursprünglich zwei Christen, zumindest äußerlich schien es so, dass beide gläubig sind, von denen einer später vom Glauben abfällt. Ich denke, dass es laut Bibel diese Möglichkeit leider gibt. Und sich durch sein Verhalten als Ungläubiger entpuppt. Hat sich gut verstellt, als Gläubiger getarnt, aber durch sein Verhalten zeigt sich, dass mit dem Glauben nicht viel los ist. Was ist das für ein Verhalten? Ehebruch, Unzucht, Betrug, Unversöhnlichkeit, Verachtung Gottes und seines Wortes. Und ich denke, dass das dann keine Scheidung zwischen zwei Gläubigen ist, sondern dass der eine zwar Glaube vorgespielt hat, aber nicht wirklich gläubig war. Und dann ist auch der Gläubige frei von diesem, nicht sklavisch an ihn gebunden. Das war also die zweite Ausnahme. Die dritte Ausnahme, geht jetzt aber mehr in seelsorgerliche, weil auch manche Situation zu berücksichtigen ist, das ist die Herzenshärte. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 19, Vers 8, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen wegen eurer Herzenshärte, von Anfang aber ist nicht so gewesen. Die Herzenshärte, das ist die Verhärtung des Herzens mit völliger Unversöhnlichkeit und Grausamkeit gegenüber dem Ehepartner, das ist letztlich eine Folge von Unglaube und Sünde. Der dritte Grund, dass eine Scheidung unter Umständen unvermeidbar sein kann. Es ist also nicht immer Ehebruch vorhanden oder eine Mischehe, sondern manchmal sind auch andere Faktoren, die zu Scheidungen führen. Das weiß jeder Seelsorger aus der Erfahrung, mit was man da konfrontiert werden kann. Zum Beispiel Gefahr für Leib und Leben durch fortgesetzte Brutalität und Aggressivität eines oder beider Partner. Massive und andauernde seelische Grausamkeit, die den anderen gezielt zugrunde richtet, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung der Kinder, massiver Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen mit der Folge der Selbstzerstörung und der Zerstörung anderer. Und da ist natürlich dann die Seelsorge gefordert. Es gibt da kein klares Gebot, ob das geschieden werden darf oder nicht, aber Zum Frieden hat euch Gott berufen. Das gilt auch hier. Es kann nicht Gottes Wille sein, dass Menschen sich, wenn sie nicht umkehren, sich dann gegenseitig zerstören. Natürlich, der erste Weg sollte immer sein, dass man für sie betet, dass sie Christen werden, dass man sie auch ins Gewissen nimmt und mit ihnen eindringlich spricht. Aber wenn sich dauerhaft nichts ändert und der eine unter dem anderen kaputt ginge, dann könnte ich als Seelsorger nicht sagen, du musst aber unter allen Umständen das aushalten, bis du selber auch kaputt bist. Wer kann das verantworten? Aber wie gesagt, das soll kein Freibrief zur Scheidung sein, aber manchmal kann dann eine Trennung oder Trennungszeit helfen und zur Ernüchterung beim anderen führen. Das ist individuell oft sehr verschieden, dann solche schweren Schicksale. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Der ursprüngliche Wille Gottes ist selbstverständlich die lebenslange Einehe zwischen Mann und Frau als Schöpfungsordnung und Bund. Die ursprünglich gute Schöpfung Gottes wurde jedoch durch den Einbruch der Sünde bedroht. Es kam zum Bundesbruch, und zwar in der Ehe in der Gestalt von Treue und Ehebruch sowie Herzenshärte. Das wissen wir alle durch den Sündenfall. Gottes Antwort auf Sünde und Chaos ist die Regelung von Ehescheidung und Wiederheirat als Notordnung in 5. Mose 24, 1-4, Jeremia 3, 1 folgende, Jesaja 50, 1. Im Gefolge kam es jedoch zum Missbrauch der Notordnung Gottes durch verschiedene menschliche Systeme, zum Beispiel unterschiedliche Interpretationen der Mosebücher durch Rabbiner, Rabbi Shammai, Rabbi Hillel, die das enger oder weiter deuten, dieses Schändliche, was zur Scheidung führen kann. Jesu Antwort auf den Missbrauch der Notordnung Gottes ist die Erinnerung an die Schöpfungsordnung sowie die eindeutige Regulierung der Notordnung, nämlich die Beschränkung der Scheidungsgründe auf die Porneia, also Unzucht und Ehebruch. Matthäus 5, Vers 31 bis 32, Matthäus 19, Vers 1 bis 9. Scheidungsgründe werden massiv eingeschränkt auf die Porneia. Christen leben aufgrund des stellvertretenden Sühneopfers Jesu Christi in der Erlösungsordnung mit der Kraft zur Versöhnung. Sie sollen sich daher von sich aus nicht scheiden lassen, sondern dem Ehepartner treu bleiben und vergeben. 1. Korinther 7, Vers 10 bis 11. Im Fall einer Mischehe allerdings ist der Ungläubige durch seinen gläubigen Ehepartner in die Sphäre der Erlösungsordnung mit hineingenommen, geheiligt, ohne damit automatisch auf ewig gerettet zu sein. Das darf man nicht verwechseln. Geheiligt sein heißt ja nicht, dass er auch in den Himmel kommt, sondern er ist durch den Glauben des einen mit hineingezogen in den Segensbereich Gottes. Gott kann diese Familie und Ehe segnen, aber nicht alle Mitglieder sind dadurch schon wiedergeboren und gerettet. Also, geheiligt im Fall einer Mischehe ist auch der Ungläubige und die Kinder. Tritt jedoch der ungläubige Ehepartner bewusst und gezielt aus der Sphäre der Erlösungsordnung hinaus oder heraus, das heißt, sagt er sich willentlich von seinem gläubigen Ehepartner los und oder verhärtet er dauerhaft sein Herz gegen den gläubigen Ehepartner und oder bricht er die Ehe und begehrt die Scheidung, dann ist der gläubige Ehepartner nicht wie ein Sklave an diesen gebunden, sondern nach der Auflösung der Ehe für einen anderen gläubigen Ehepartner frei. 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16. Das wollte ich dazu sagen. Nur noch ein Blick wieder zurück auf 1. Korinther 7, 12, 10 bis 16. Wir haben ja diese Dinge jetzt systematisch betrachtet und wie gesagt, es ist immer wieder eine große Not. Man darf die seelsorgerliche Dimension hier nicht vergessen. Man sollte, wenn jetzt jemand in die Seelsorge kommt und Eheprobleme hat, immer als allererstes raten, versöhnt euch, räumt die Dinge auf, kommt beide, lasst uns über die Dinge reden. Wenn dann massive Sünde vorliegt, zum Beispiel Ehebruch und solche Dinge, dann sollte der Gläubige grundsätzlich bereit sein, das zu vergeben, dem anderen. Aber wie gesagt, es setzt immer beide Seiten voraus. Der Ungläubige oder schuldige Teil, der sollte dann auch seine Schuld bekennen. wenn er es nicht tut, wenn er die Trennung betreibt, dann ist der Gläubige nicht wie ein Sklave an ihn gebunden. Ich denke, dass wenn wir das so handhaben, auch in der Praxis, in der Seelsorge, wir in den biblischen Bahnen handeln und auch dazu beitragen, was hier steht: Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Ja, Ehe kann ein Evangelisationsfeld sein, aber man kann es nicht erzwingen. Und wenn der andere sich nicht bekehren will und von sündigen Wegen nicht umkehrt, wenn der andere die Ehe nicht fördert, sondern zerstört, dann muss man ihn unter Umständen auch ziehen lassen. Das macht uns 1. Korinther 7 deutlich. Um des Friedens willen, auch um der Kinder willen. Aber man sollte sich nicht so verhärten dann gegen den untreuen oder ungläubigen Ehepartner oder Ex-Partner, dass man mit den gleichen Waffen zurückschlägt. Man sollte beten, auch dafür, wenn eine Ehe gescheitert ist, auch um der Kinder willen, auch das Besuchs- und Umgangsrecht ermöglichen, einmal ganz praktisch gesagt. Es ist sehr grausam, wenn dann der Krieg weitergeht, auch nach der Scheidung noch auf dem Rücken der Kinder. Viel Not, die dadurch erwächst in unserem Land. Es gibt eine Vereinigung von betroffenen Vätern, die ihre Kinder zum Teil seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Man glaubt gar nicht, wie viel Not durch Scheidungen entstehen können. Ja. Viele wissen es aus eigenem schwerem Erleben. Wir wollen auch dafür beten und auch für die Kinder, die natürlich am meisten mit darunter leiden müssen. Und wir wollen vor allem für gute, gesunde, biblische Familien beten, dass wieder Liebe und Treue entsteht zwischen den Menschen, zwischen Mann und Frau, dass wir alle in den Ordnungen Gottes leben, vor allem in der Liebe Jesu Christi getragen sind, dass wir bereit sind, einander zu vergeben, denn in jeder Ehe gibt es auch mal Streit, aber das muss nicht zur Scheidung führen, wenn beide bereit sind, das zu praktizieren, was die Bibel sagt. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Wir sollen keine bittere Wurzel in die Nacht nehmen, wir sollten uns austauschen, einen Eheabend, mindestens einen Eheabend die Woche halten. Ich habe mal gelesen, in deutschen Ehen wird 5 Minuten in der Woche über wesentliche Themen geredet, im Durchschnitt. Das heißt, in den meisten Ehen wird gar nicht geredet, in anderen gibt es dann eine längere Zeit. Und ich hoffe, ihr gehört alle zu denen, die mehr als 5 Minuten die Woche mit eurer Frau oder eurem Mann über tiefgehende Dinge reden. Über den gemeinsamen Glauben, über den Dienst für den Herrn, über das Leben als Familie, die Sorge für die Kinder, auch die Bedürfnisse, die jeder hat. Möge der Herr uns auch da gnädig sein, und wir haben ja sein Wort als Grundlage. Das ist ein wunderbarer Maßstab, ein wunderbares Fundament. Der Herr segne euch. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir sehen, wie viel Not auch in unserem Land ist, auf diesem Gebiet Ehe und Ehescheidung. Erbarm dich über die vielen verletzten Herzen auf diesem Gebiet, ob es die Partner sind, die ehemaligen Partner und die Kinder. Heile du die Wunden. Schenk auch noch Versöhnung. Schenk aber auch viele intakte Ehen und Familien, die dein Wort ernst nehmen und die dein Licht leuchten lassen in unser dunkles Land hinein. Und du weißt doch, wer von uns verwundete Herzen hat auf dem Gebiet Ehe und Familie. Heile auch da die Wunden, Herr. Behüte uns in dir. Danke, dass deine Liebe unauslöschlich ist und dass sie uns hinüberträgt in deine himmlische Herrlichkeit, wo keine Träne mehr geweint wird. Ja, Herr, wir loben und preisen deinen herrlichen Jesus-Namen. Amen.